Neues Jahr, neuer Podcast und vielleicht neue Pläne? Wie wär's mit Wellness statt Alltag? Oder gesund genießen und trotzdem schlemmen? Einfach mal richtig ausspannen oder so richtig was erleben. Auf AIDA kann jeder Urlaub machen, wie er will. Action, Auszeit, WeTime, Showtime, schlemmen und entspannen. Alles auf einer Reise. Vom Sonnenaufgang bis zum Sundowner. Jetzt entdecken. Im Reisebüro oder auf aida.de.
Da bin ich einmal nicht dabei und euch passieren solche Fehler. Das ist unfassbar. Ich glaube, ihr müsst da noch mal was aufklären, oder?
Vielen Dank, Lorraine, dass du mich daran erinnerst. Ich wollte mich tatsächlich bei unseren Hörerinnen und Hörern entschuldigen und gleichzeitig für alle Kinder da draußen ein warnendes, mahnendes Beispiel abgeben. Traut nicht der guten alten Tante KI, denn manchmal belügt sie euch oder sie redet in Rätseln. Jedenfalls geht es darum, dass wir letztes Mal gesagt haben, Gerhard Schröder habe zwei Misstrauensvoten beantragt und durchstanden, und zwar in Sachthemen, einmal Hartz IV und einmal Afghanistan. Und das stimmt gar nicht. Und es kam zu diesem Fehler, Lorraine, ich muss es wirklich nochmal erklären, weil es auch ganz interessant ist, weil
ja,
ich, während wir hier gesessen haben, habe ich nämlich gegoogelt, weil ich es wissen wollte und ich wusste es nicht. Und entweder war meine Frage falsch oder die Antwort war einfach falsch, jedenfalls.
So, jetzt kommen wir doch zum Punkt.
Google,
ich möchte jetzt die unschuldige KI verteidigen. Nur weil sie falsch gegoogelt haben, ist ja nicht die KI doof. Sondern möglicherweise haben sie einfach
Hot Take.
Die arme KI, die ja auch eine Seele hat. Auch die KI hat ein Herz. Und das haben sie gebrochen, indem sie die KI auf eine falsche Piste geschickt haben, lieber Augstein, und dann kam die falsche Antwort raus.
Nee, nächstes Mal frage ich einfach eine andere KI, das ist halt im echten Leben.
Das nächste Mal fragen Sie mich.
Nee, mich? Ich? Aber ich war ja nicht da. Gut, okay. Dann Blome, aber sonst mich.
In der Reihenfolge. Intro ab.
Okay.
Bitteschön.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Blome, also mit diesen demütigen Worten heiße ich Sie und uns alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts. Ich kann mich entschuldigen für meine Fehler. Ich habe diese Größe. Unser Bundeskanzler hat sie nicht. Er hat das gesamte Land Brasilien beleidigt.
Oh.
Und er kann sich nicht entschuldigen. Er stolpert und tölpelt sich durch seine Kanzlerschaft. Das wird langsam peinlich. Er ist peinlich. Er ist der peinliche Kanzler. Wollen Sie kurz unseren Hörern und Hörern sagen, was er da gemacht hat in Belém?
Naja, also, so wie das unsere Kollegin Clara Pfeffer erzählt hat und auch aufgeschrieben hat, hat der Bundeskanzler in so einem Hintergrundgespräch mit dortigen Journalisten, also mitgereisten Journalisten bei der Weltklimagipfel in Belém, so gesagt, Mama Mia, alle schreiben so schlecht über Deutschland und Sie, die Journalisten, schreiben ja auch so schlecht über Deutschland. Dabei ist Deutschland gar nicht so schlecht. Oder möchte jemand sein Land, Deutschland, mit diesem Land oder diesem Ort, Belém, tauschen? Antwort der Journalisten, nein, wollen wir nicht, wollen wir lieber in Deutschland leben. So, Klammer zu, da war auch schon zu Ende. Und diese Geschichte, in leicht verkürzter Form, fand, noch einmal zu erzählen, diesmal öffentlich, der Bundeskanzler besonders weise, als er wieder zurückgekehrt war nach Deutschland und machte das vor irgendeinem Kongress vor ein paar Tagen. Das wiederum kriegten dann diesen Vergleich, wenn man so will, der eigentlich nur ein bisschen, wie soll man sagen, deutschtümelnd daherkommt, kriegten in Brasilien der Bürgermeister von Belém etwas schief in den Hals und auch der dortige Staatspräsident. Und nun ist wieder Holland in Not. Also, der Bürgermeister fand, Hitler sei ja kaum so schlimm wie Herr Merz, wenn er sowas sage, den richtigen Vergleich.
Hat er das gesagt?
Er hat Friedrich Merz Hitler genannt, ja.
Der Bürgermeister von Belém.
Ja, das sagt eine Menge über den Bürgermeister von Belém. Relativ wenig über Friedrich Merz und gar nichts über Adolf Hitler. Also das ist an Doofheit nicht mehr zu überbieten. Entschuldigung, vielleicht habe ich jetzt auch den Bürgermeister von Belém beleidigt, aber das ist nun wirklich knalldoof.
Stopp, lieber Blome, bevor wir hier schon wieder neue Fehler machen. Sie merken, Fake News, very sad. Es war nicht der Bürgermeister von Belém, der diesen Vergleich gezogen hat. Es war der Bürgermeister von Rio de Janeiro, was ein bisschen was anderes ist, weil Rio de Janeiro ist eine wichtige Stadt, Belém weiß ich jetzt nicht so. Ich glaube aber, das ist wieder schön. Ich meine, man sollte einfach den Leuten die Twitter-Lizenz, die X-Lizenz entziehen. Pass auf, er hat geschrieben, ich muss es sagen. Über Merz schrieb der Bürgermeister von Rio de Janeiro, Sohn von Hitler, Mistkerl, Nazi.
Gut, aber das Schlimme ist, dass jetzt bin ich mal bei, wie soll man sagen, einer gewissen Restskepsis. Und ganz kurz,
ich muss noch dazu sagen, er hat den Post gelöscht. Er hat ihn gelöscht und er hat gesagt, das war mein heutiger Frustabbau. Bleibt ruhig im Außenministerium. Es lebe die Freundschaft zwischen Brasilien und Deutschland.
So, also
Entschuldigung, das ist echt lustig.
Der Bürgermeister von Rio de Janeiro ist also nicht nur plemplem, sondern auch noch
Her name
feige.
Was Lola. She was a showgirl.
Auch schon, jetzt mal ernst. Denn das Schlimme ist doch, dass sie jetzt auch diese kleine Entgleisung beziehungsweise dieses Hin und Her als ernstzunehmendes Indiz dafür gewertet haben, geradezu als Beweis dafür herangezogen haben, dass Friedrich Merz Kanzler nicht kann. Und ich glaube, uns im Ernst jetzt mal verrutschen hier etwas die Maßstäbe.
Naja, wenn das jetzt alles wäre, würde ich mal sagen, nein. Aber der Witz hört natürlich an dem Punkt auf, dass man sagt, er hat sich selber nicht unter Kontrolle. Das merkt man immer wieder an solchen Bemerkungen. Übrigens war das schon bevor er Kanzler wurde, haben die Journalisten, ihre Kollegen und Kolleginnen, die sich da viel, viel besser auskennen als ich, gesagt, der Mann, der hat eine kurze Lunte, der ist ein Accident waiting to happen, er ist eine Loose Cannon und was für hübsche Metaphern es da sonst noch so gibt. Kurz und gut, er ist sozusagen unberechenbar und gefährlich. Das wusste man schon vorher. Ja. Und im Amt zeigt es sich eben auch. Er hat sozusagen seine Worte nicht im Griff, er hat sich selber nicht im Griff. Und was viel, viel schlimmer ist, finde ich, er hat die Regierung nicht im Griff und er hat auch seine eigene Fraktion nicht im Griff. Und das ist dann ein echtes Problem. Er hat einen Fraktionschef, dem er nicht vertrauen kann.
Moment, stopp, Augstein. Bevor wir jetzt das Thema wechseln, Sie haben vollkommen recht und darüber reden wir jetzt gleich, macht er politisch schwere Fehler, zum Beispiel in der Rentenpolitik, die darauf zurückzuführen sind, dass er seinen Laden nicht richtig im Griff hat. Darüber kann man ernsthaft reden, weil es ein ernsthaftes Thema ist. Mir geht aber diese ganzen unernsthaften Themen auf den Zünder. Also hat er beim Stadtbild jetzt etwas falsch formuliert? Hat er ganz Brasilien beleidigt, weswegen die uns demnächst mit ihren 15 U-Booten den Krieg erklären werden? Und hat er nicht noch irgendwie zwei andere Worte etwas schief daneben gesetzt? Der Mann ist 70 Jahre alt. Der ist gekommen, wohin er gekommen ist, weil er ist, wie er ist, nicht obwohl er ist, wie er ist. Als die Zeit nicht zu ihm passte, wurde er nicht CDU-Chef. Als die Zeit zu ihm und seiner Art zu reden und seiner Art vielleicht aus dem Bauch ab und zu leicht verrutscht zu formulieren, gekommen war, wurde er CDU-Chef und wurde Kanzler. Und nun finden Sie sich damit ab, Friedrich Merz ist halt gewählt worden und nun ist er halt Friedrich Merz.
Hä? Sie meinen, ich verstehe Sie jetzt gar nicht. Sie meinen irgendwie, verdammt nochmal, so ein alter weißer Mann, der muss doch auch mal die Möglichkeit haben, so ein Land zu beleidigen oder gegen Ausländer zu hetzen. Das muss schon auch mal gehen. Er ist halt 70 und wir haben ihn nun mal gewählt und jetzt mach mal die Augen zu und so. Spinnen Sie jetzt völlig?
Nein.
Er ist Moment, aber auch mein Bundeskanzler.
Sie haben mir etwas unterschoben. Beziehungsweise Friedrich Merz etwas unterschoben, dass er sich rassistisch geäußert habe oder ein ganzes Land beleidigt
mit
habe.
Mit dem Stadtbild
noch
hat er...
ein bisschen kleiner?
Nein, naja, pass auf. Das Interessante ist doch Folgendes. Solche Sachen, jedes von diesen Zitaten, von diesen Ausrutscherchen ist an sich gar kein Problem. Sehe ich genauso, wie sie kann. Jedem von uns mal passieren. Ein frauenfeindlicher Spruch hier, eine kleine rassistische Bemerkung da. Wem rutscht das nicht hin und wieder raus? Aber wenn das sozusagen in Reihe passiert, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man denkt, vielleicht ist er einfach ein alter Chauvinist. Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht findet er, dass so ein Land wie Brasilien im Grunde ein Drecksloch ist und man nur in Deutschland gut leben kann. Vielleicht findet er wirklich, dass irgendwie der Ausländer im Prinzip hier gar nicht hingehört. Denn seine Sätze, die er selber sagt, ich habe ja ihm nicht untergejubelt, sondern ich halte unheimlich viel davon, Leute beim Wort zu nehmen und sagen, er hat das gesagt, also wird es irgendwas bedeuten. Und nicht, er hat es gesagt und es heißt gar nichts. Und er sagt dauernd solche Sachen. Die kleinen Paschas, das Stadtbild, jetzt Belém. Er ist in Wahrheit ein Chauvinist. Und ich möchte keinen chauvinistischen Kanzler. Ich hätte gerne für ein modernes Land wie Deutschland eine moderne Kanzlerin oder einen modernen Kanzler und keinen alten weißen Mann, der ganz offensichtlich Maßstäbe aus den 80er Jahren hat. Punkt.
Nein, Sie legen Maßstäbe der 80er Jahre an, indem Sie versuchen, in jede einzelne Äußerung ihn nicht beim Wort zu nehmen, sondern sein Wort zu interpretieren. Also aus einem geschickt oder ungeschickt formulierten Unbehagen über das Stadtbild machen Sie Rassismus. Um dann zu schlussfolgern, ich möchte keinen rassistischen und chauvinistischen Kanzler zu haben. Ja, ich möchte auch keinen rassistischen und chauvinistischen Kanzler. Da sind wir uns einig, lieber Kollege Augstein. Wir sind uns einig. Die Frage ist halt nur, ob Ihr Befund, abgeleitet aus dieser kleinen Verrutschung, der richtige ist um dann die Todesstrafe politisch für den Mann zu fordern.
Schnicki, Schnucki, Todesstrafe, was soll denn das? Ich würde sogar sagen, wissen Sie was? Ich würde den alten weißen Mann-Chauvinismus vielleicht sogar schlucken, wenn er ein guter Kanzler wäre. Das ist er aber außerdem auch nicht. Und dann ist es ein bisschen blöd. So. Weil wenn man ein alter Stinkstiefel ist und dann nicht mal den Laden im Griff hat, das ist ein bisschen viel, oder?
Now we're talking. Hat er den Laden im Griff? Und wenn nicht, warum nicht?
Also bei der Rente fliegt es ihm jetzt gerade wieder um die Ohren. Das ist das nächste große Thema für seinen Herbst der Reform, der ehrlich gesagt in den Winter der Unzufriedenheit münden wird.
Und in den Frühling des Frohsinns.
Nein, in den Frühling des
Fiaskos.
Des Fiaskos, des Vergessens.
Mit Vogel-V.
Ja, was?
Augstein, also der Mann hat ein richtiges Problem sich bauen lassen, denn dazu ist er... Da war er vielleicht gar nicht mal so selbst massiv dran beteiligt oder schuldig. Also, aber er ist der Chef. Und nun haben die ein Rentenproblem, weil die SPD, Ministerin und Parteichefin Bärbel Baas, es für weise befunden hat, hatten wir in unserem kleinen Sonderpodcast vor einigen Tagen auch schon, eine Vorfestlegung für die 2030er Jahre über die Rentenentwicklung vorzunehmen und gesetzgeberisch zu fixieren, die nicht im Koalitionsvertrag avisiert war, und trotzdem ungefähr 110, 120 Milliarden Euro in diesen 2030er Jahren kosten wird. Dagegen rebellieren die für die nötigen Mehrheiten nötigen 18 jungen Abgeordneten unter 35 der CDU-CSU-Fraktion.
Zum Glück.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Zum Glück rebellieren die. Dafür haben sie meinen Respekt. Ich habe jetzt über das Thema, wir haben am Anfang dieser Woche einen Sonderpodcast gemacht zu dem Thema, was machen wir gar nicht so oft. Und zwar das Thema aber wichtig genug, denn ich finde, das Thema ist an sich wichtig und es ist wichtig, weil es ein Krisensymptom für diese Regierung ist. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen eingelesen, denn offen gestanden bin ich nicht so der ganz große Rentenexperte. Jetzt habe ich mich aber ein bisschen informiert und recherchiert. Ja, das ist ja die edelste Tätigkeit von Leuten, die sich Journalisten nennen, sich auch mal ein bisschen zu informieren über die Sachen, über die sie dann reden. Und ich weiß jetzt, dass die Junge Union auf dem richtigen Weg ist, aber sie springt sogar noch zu kurz. Denn das Problem, was hier aufbricht, ist ja, das Problem liegt ja ursprünglich eigentlich bei der SPD, muss man mal ehrlich sein, weil die SPD möchte etwas geregelt haben und die CDU hat sich darauf eingelassen und die Junge Union sagt, nee, so machen wir das nicht, keine gute Idee. Und das Problem ist, dass das, was die SPD da will und worauf sich die CDU einlässt, ist eine Fortsetzung unseres Rentensystems, obwohl das nicht mehr funktionieren kann. Das kann nicht funktionieren wegen der Demografie und wegen der Beschäftigungsstruktur. Das heißt, wir werden zu alt und die Beschäftigungsverhältnisse der Leute sind nicht mehr so, dass wir diese jahrzehntelangen Erwerbsbiografien haben, wo eben genügend Rentenpunkte und ich weiß nicht was alles gesammelt werden, um nachher noch ein auskömmliches Leben zu haben. Das heißt, unser Rentensystem war mal toll, funktioniert jetzt nicht und die SPD und die Union begreifen das nicht, wollen das Problem in die Zukunft schieben, trauen sich nicht, es zu reformieren.
Das stimmt.
Und was die Union eigentlich machen müsste, ist zu sagen, Leute, ihr müsst viel radikaler ein neues System denken und dabei helfen wir euch, weil wir die jungen Leute sind und hier offensichtlich stärker in die Zukunft gucken als ihr.
Sie haben mit allem recht, außer mit einem. Und das ist leider das Zentrale. Diese Bundesregierung hat zumindest auf dem Papier erkannt, dass es eigentlich nicht so weitergehen kann. Weswegen sie eine große Rentenreformkommission einberufen will, die in der ersten Hälfte des kommenden Jahres eine umfassende Rentenreform vorschlagen soll. Mit all den Punkten, die Sie genannt haben, was heißt es eigentlich, wenn viel mehr KI-Tätigkeiten macht, für die man heute Menschen brauchte, die dann auch brav Rentenbeiträge zahlen, mit denen dann die Renten der aktuellen oder künftigen Rentner ausgezahlt werden? Diese Kommission, auf die kann man hoffen oder auch nicht, aber immerhin, sie wird versuchen, eine solche Reform zu Wege zu bringen. Und dann wird man sehen, ob der politische Mumm dieser Koalition reicht, sowas umzusetzen. Der Punkt ist, dass die SPD, und darum müssten wir eigentlich viel mehr über die SPD als über die Junge Union reden, die SPD will dieser Kommission vorgreifen. Und wenn Sie so wollen, das Terrain, auf dem diese Kommission denken und vorschlagen darf, künstlich verengen. Das Problem liegt also allein bei der SPD, naja, in Wahrheit.
Witzig.
Und in den Ableitungen und Nebenwirkungen und Nebenrisiken dann auch jetzt bei der CDU, weil sie das Ding nicht hat kommen sehen.
Ja, aber gut, aber das ist doch, was ist denn das für ein Satz? Sie hat es nicht kommen sehen. Entschuldigung, das kann doch jetzt echt nicht ihr Ernst sein. Er ist halt der Kanzler.
Wenn wir uns über die Frage unterhalten, wer trägt maßgeblich den größeren und nicht zu sagen mit Abstand größten Teil der Verantwortung für diese Situation, in die wir geraten sind, dann ist es die SPD, die etwas in ein Gesetz geschrieben hat, was dem Geist des Koalitionsvertrages widerspricht und was sie da nicht hätte reinschreiben müssen. Aber sie hat es halt trotzdem getan.
Ja, aber
jetzt erklären Sie mir, warum.
Machen Sie jetzt hier Fingerpointing? Ich glaube, dass die SPD eine entkernte Partei ist, die sozusagen wie so ein Einsiedlerkrebs in den Trümmern ihrer eigenen Geschichte haust, aber im Grunde keine Zukunft sieht und deshalb versucht, an Modellen festzuhalten, deren Verfallsdatum lange, lange überschritten ist. So, das ist meine Meinung von der SPD. Ich finde, die SPD ist eine durch und durch traurige Partei. Aber ich finde, dass dieser Kanzler, der ja die Regierungsverantwortung hat, in der Lage sein müsste, das zu erkennen. Und entweder ist er das nicht oder seine Leute nicht. Und das spricht alles nicht für ihn. Und ganz kurz mit der Kommission. Ich meine, ich weiß nicht. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründest du einen Arbeitskreis. Also, dass das Rententhema, was nun wirklich seit vielen, vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten weiß man, in welche Richtung das geht. Wie sich der Arbeitsmarkt verändert hat, weiß man auch. Die Teilzeitarbeit, Minijobs, Leute mit Mindestlöhnen und so weiter, dass die nicht in der Lage sind, in ihrem Erwerbsleben, in so einem zerschredderten Erwerbsleben genug Rentenansprüche zu erwirtschaften. Das weiß man alles lange. Warum muss man jetzt eine Kommission einsetzen? Welche Leute haben da eigentlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten versagt, dass man jetzt eine Kommission einsetzen muss? Ich finde es absurd. Erstens. Zweitens finde ich, dass die Auswege aus diesem System, die sind gar nicht so kompliziert, die liegen auf der Hand. Sie sind bloß wahnsinnig schwer politisch durchzusetzen in diesem Land. Warum müssen sehr gut verdienende Leute nur bis zu einem bestimmten Punkt überhaupt Rentenbeiträge zahlen? Warum wird die Rente nicht so wie in der Schweiz zum Beispiel, ein durch und durch kommunistisches Land, Sie wissen das, die Schweizer sind bekannt für ihren schlimmen, schlimmen Sozialismus.
Also die machen die Schweizer sogar Löcher in den Käse.
Ja, und sie haben Toblerone erfunden. Also, wer hat das beste Rentensystem erfunden? Die Schweizer waren es. Die Schweizer, da zahlen sie, wenn sie richtig viel Geld verdienen, zahlen sie auch richtig viel Rentenbeiträge und kriegen später aber nicht genauso viel raus. Das heißt, später im Alter findet eine Umverteilung statt. Ach, schau mal einer an. So, das ist ein ganz relativ kluger Move, oder?
Bei uns findet die Umverteilung auch statt, nur halt übers Steuersystem. Das ist in der Schweiz nicht der Fall. Jetzt können Sie wählen. Wollen Sie einmal Umverteilung? Ja, sagt die Schweiz, wir machen es über die Rente. Ja, sagt Deutschland, wir machen es über die Einkommenssteuer und die anderen Steuern. Oder wollen Sie zweimal Umverteilung? Dann sagt die Schweiz, ihr habt ja wohl einen Knall, ihr habt ja nur noch Löcher in den Käse.
Und das andere ist, was man machen muss, das war hier neulich schon auch mal Gesprächsthema.
Ich fand das einen sehr, sehr guten Einwand jetzt. Auch gerade mit Blick auf die Löcher und die Zahl der Löcher im Käse.
Ja.
Wie viele Löcher in einen Käse können Sie machen?
Blume, machen Sie doch daraus jetzt nicht so eine Witznummer. Mein Punkt ist doch, dass die Bundesregierung sich mal wieder hinter einer Kommission versteckt, anstatt einfach zu regieren. Die wurden doch gewählt zum Regieren. Warum haben die kein Rentenkonzept? Warum können die sich nicht einfach sagen, wir haben das in der Tasche, damit sind wir sozusagen in diesen Wahlkampf gegangen. Wir wissen nämlich, wie wir das Rentenproblem lösen können. Eine Kommission? Dann brauche ich gar keine Bundesregierung, wenn am Schluss eine Kommission kommt.
Sie wissen ja auch, wie das manchmal ist, wie in jedem guten Unternehmen. Bestimmte Dinge kann weder der Betriebsrat sagen und durchsetzen, noch die Geschäftsführung sagen und durchsetzen. Manchmal braucht es einen externen Berater, der sagt, Leute, ihr müsst das und das machen. Und dann sagen alle, haha, haben wir auch gewusst. War aber gut, dass es mal jemand von außen gesagt hat, dann wird es glaubwürdiger. Genau diese Funktion hat diese Kommission. Um letztlich auch zwei Parteien hinter ein halbwegs hoffentlich schlüssiges Konzept zu versammeln, die sehr unterschiedliche Sichtweisen auf diese gesetzliche Rente haben. Die SPD glaubt, es ist das Letzte, womit sie für sich punkten kann. Und darum gibt sie alle Kraft und alle Beharrung in diese, wie Sie ja auch zu Recht sagen, eigentlich nicht mehr tragfähige, nicht mehr nachhaltige Rentenversicherungskonstruktion. Und die CDU hat andere Ideen, aber traut sich auch nicht so richtig, da durchgreifend tätig zu werden. Also braucht auch sie diese Kommission. Ich finde nur, und dabei waren wir ja auch eingangs schon, deswegen jetzt womöglich die Regierung in die Luft zu sprengen, ist doch ein bisschen übertrieben, oder?
Naja, aber das ist so wie, Entschuldigung, da muss man wirklich sagen, dass diese Regierung ist erst 6 Monate im Amt und trotzdem ist sie schon an dem Punkt, an dem die Ampel nach, ich weiß nicht was, 3 Jahren war oder so, wo man sagt, es geht dann schon gar nicht mehr darum, was eigentlich anliegt, sondern es geht darum, dass tatsächlich so ein Regierungswagen sich festgefahren hat, irgendwie die Leute sind ermattet, ermüdet, sie haben irgendwie keine Lust mehr, sie vertrauen sich vielleicht nicht mehr, auch in der Öffentlichkeit nimmt so der Elan ab, es macht sich so ein Unmut so breit, also genau das Gegenteil. Das ist nicht, ich meine, und das meine ich jetzt echt ohne Häme und Sarkasmus, weil es ist ja irgendwie auch gar nicht so lustig. Es ist genau das Gegenteil von dem passiert, was Merz den Leuten versprochen hat, als er gesagt hat, im Sommer wird die Stimmung besser. Die Stimmung wird halt immer beschissener und er ist halt mit Schuld. Das ist doch das, was Sie versuchen, die ganze Zeit wegzuhalten von dem Mann. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich meine, Sie sind doch auch Journalist. Es ist doch sozusagen gar nicht Ihr Job, ihn zu verteidigen oder zu erklären oder zu vermitteln. Sie müssen doch einfach objektiv feststellen, dass er gesagt hat, ich verbessere die Stimmung und das Gegenteil ist ihm passiert. Der ganze Aufbruch, ja, die Hoffnung auf diese Regierung, Reform, die Union versteht viel besser, was, wo der Schuh drückt, als die SPD und die Grünen. Wir lassen den ganzen Klimawahnsinn und das lassen wir alles hinter uns und wir starten richtig durch. Das war ja für viele Leute eine Hoffnung. Ich finde auch teilweise, ehrlich gesagt, eine etwas schräge Hoffnung, aber egal, es war eine Hoffnung. Davon ist ja auch nichts mehr übrig.
Der Befund ist völlig richtig. Nur eines, wenn man so will, sollte man zumindest nicht aus dem Blick verlieren. Diese Bundesregierung, und jetzt bin ich wirklich nicht der Regierungssprecher, aber ich finde, es gehört halt zur Wahrheit, beziehungsweise zum Befund, zum Akkuraten dazu, hat eine ganze Menge Dinge beschlossen. Also Untätigkeit per se kann man ihr nicht vorwerfen. Letzte Woche, neben diesem diversen Brasilien-Desaster, wie es dann so schön heißt, ist zum Beispiel eine quasi Wehrpflicht beschlossen worden. Ob wir das gut finden oder nicht, sei mal dahingestellt, eine sehr, sehr große Entscheidung. Darüber hinaus ist ein ziemlich großes Wirtschaftsentlastungspaket auf den Weg gebracht worden. Können Sie gut finden, ausreichend finden, blöd finden, aber es ist halt beschlossen worden. Und die Frage ist, dreht die Stimmung, wenn diese Sachen anfangen zu wirken? Ich weiß es nicht. Sie haben völlig recht. Die Ankündigungen sind des Teufels. Diese Vorankündigungen von Friedrich Merz, wie schnell das alles gehen wird, waren völlig unpolitisch. Vielleicht auch wegen mangelnder Erfahrung im Regierungsgeschäft. Wie lange so etwas braucht, es zu beschließen. Und dann, wie lange es braucht, dass das Beschlossene anfängt zu wirken. Also er ist der Gefangene und Gejagte und Getriebene seiner eigenen Ankündigungen. Völlig richtig. Aber deswegen sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, was diese Regierung tatsächlich tut. Manchmal Falsches und manchmal Richtiges. Jetzt ist sie gerade dabei, auseinanderzufliegen, weil sie keinen Weg mehr runter vom Baum finden. Das ist doch der eigentliche Vorgang. Und darum ist das Blame Game, klingt vielleicht böse und Fingerpointing, das macht man nicht. Aber wenn wir uns die Frage stellen, wer muss vom Baum runterkommen, damit es richtig funktioniert wieder, damit dieser Rentenstreit überwunden wird, ist natürlich die Frage relevant, wer hat denn die Leute darauf getrieben? Wer ist denn als Erster raufgeklettert? Und das ist nun mal die SPD.
Genau, gut. Wie gesagt, das ist hübsch, dass Sie sagen, kein Blame Game. Dann sagen Sie, die SPD ist aber schuld. Dann würde ich sagen, dann alle müssen dann halt, im besten Fall würden jetzt alle von ihren Bäumen runtergehen. Die CDU verzichtet auf die Aktivrente, die CSU verzichtet auf die Mütterrente, die SPD verzichtet auf ihre Haltelinie und alle setzen nochmal alles auf Null, bedanken sich bei der Jungen Union und warten einfach auf die Rentenkommission. Das wäre im besten Fall das. Aber aus genau dem gleichen Grund, warum die Ampel damals an diesem berühmten Novembertag es nicht geschafft hat, über ihre inneren Widersprüche hinwegzukommen, wird auch diese Regierung diesen vernünftigen Weg nicht gehen. Da wette ich jetzt mit Ihnen.
Ich glaube, die werden einen vernünftigen Weg gehen. Ich glaube, es gibt immer noch vor dem Auseinanderbrechen einen halb vernünftigen Weg, der lautet Vertrauensfrage, also die Disziplin erzwingen. Und ich habe immer noch Hoffnung, ganz leise und still, auf Markus Söder. Dass er sagt, ja, dass er den ersten Zug macht und sagt, okay Leute, wir verschieben die Mütterrente um weitere 6 Monate oder ein ganzes Jahr. Wenn euch das hilft, Bewegung in dieses festgefahrene Spiel zu bringen, ich mache das. Es wäre Markus Söder auf Bundesniveau.
Aber das
Markus Söder, der Bayer, auf Bundesniveau. Und ich würde sagen, ich wäre bereit. Das ist jetzt mein Angebot an Markus Söder. Eine Stunde lang ihm beim Döneressen zuzuschauen. Ununterbrochen. Ich gucke nicht weg.
Oh Gott, aber wenn wir schon so weit sind, dass wir uns darauf verlassen müssen, dass der Bayer Markus Söder aus Selbstlosigkeit eine Bundesregierung in Berlin...
Aus Verantwortung.
Aus Selbstlosigkeit eine Bundesregierung in Berlin rettet, dann, ja, puh, naja. Darf ich noch mal eine Sache sagen, weil wir letzte Woche hier auch über Minderheitenregierung gesprochen haben, also in unserem
Nein, es ist keine Minderheitenregierung, es ist eine Minderheitsregierung.
Ja, aber da sehen Sie, mir wäre eine Minderheitenregierung, fände ich besser, aber Sie haben natürlich
rothaarige LinkshänderInnen.
Vorsicht, stopp jetzt. Lassen wir den Kollegen Blume nicht ins Eis einbrechen. Minderheitsregierung. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen, Lesen hilft, über die skandinavischen Minderheitsregierungen, die dort viel üblicher sind als bei uns, weil das System anders funktioniert als unseres. Das fand ich echt interessant. Ich bin jetzt schon so und so alt, das wusste ich nicht. Bei uns braucht man nämlich eine Mehrheit, um zu regieren. In Skandinavien, pass auf, in Skandinavien darfst du keine Mehrheit gegen dich haben, um zu regieren. Das ist der negative Parlamentarismus. Und das ist, wenn Sie darüber, ich weiß, Sie machen Sie nicht so ein komisches Gesicht, denken Sie darüber mal nach. Weil wenn Sie das nämlich haben, dann können Sie wirklich eine Minderheitsregierung machen. Weil Sie brauchen nämlich gar nicht wechselnde Mehrheiten finden. Es darf sich bloß keine Mehrheit gegen Sie finden. In Skandinavien ist es so, dass ein Gesetz... Pass auf, nein, hör mal zu.
Ja. Das haben Sie von der KI.
Nein.
Sie sollen der KI nicht trauen.
Das habe ich von Jasper von Altenbockum und der ist einfach echt intelligent und nicht künstlich intelligent. Das ist total clever, weil das bedeutet, Sie können in Skandinavien ein Gesetz mit einer Stimme machen, wenn Sie keine Mehrheit gegen sich haben. Verstehen Sie es nicht?
Doch, das verstehe ich. Aber wenn Sie halt keine Mehrheit haben, haben Sie ja rechnerisch, sind Sie ja die Minderheit, denklogisch. Mithin haben Sie in einem gefüllten Saal was gegen sich? Richtig, die Mehrheit. Das heißt, sie kommen zu 10, zu 20, zu 30 oder vollzählig. Wenn die anderen auch vollzählig kommen, haben sie keine Mehrheit. Das heißt, sie müssen sich immer wieder jemanden aus der oppositionellen Mehrheit in ihre Regierungsminderheit holen, um im gegebenen Fall eine Rentenkommission, eine Dingsbums, ein das per Mehrheit, relativer Mehrheit, durchzustimmen.
Okay, Blob, ich weiß, ich bin jetzt auch kein skandinavischer Parlamentarier. Vielleicht habe ich auch Jasper von Altenbockum falsch verstanden, aber ich fand es jedenfalls toll. Ich dachte, wir gucken einfach mal über den Tellerrand, um unsere Probleme zu lösen. Vielleicht in die Schweiz fürs Rentenkonzept, nach Skandinavien für den Parlamentarismus, nach Belém für das bessere Essen und die bessere Laune. Ich habe irgendwie das Gefühl, Deutschland hat fertig.
Dann lassen Sie uns mal in Richtung Ukraine schauen. Für einen kurzen Moment.
Ich war jetzt gerade so guter Laune.
Ja, das stimmt. Das ist kein gute Laune-Thema. Aber lieber Kollege Augstein, da bahnt sich etwas sehr Interessantes an. Also was Schreckliches, aber in einer bestimmten Facette auch sehr Interessantes. Nämlich das Schreckliche ist, dass offenkundig Donald Trump wiederum erneut bereit ist, größere Teile der Ukraine einfach wegzuschenken, der Ukraine aufzuerlegen, bei einem Friedensschluss, Waffenstillstand, die Hälfte seiner Armee abzurüsten und nach Haus zu schicken. Sich quasi wehrlos zu machen für künftige Zeiten. Und das gedenkt er mitsamt noch größeren territorialen Zugeständnissen, Russland, Wladimir Putin vorzulegen, damit nun endlich die Waffen schweigen. Und wenn die Deutschen heute sagen, bei sowas machen wir nicht mit in Sachen Ukraine, dann hat das echt Gewicht, anders vielleicht als früher. Weil die Deutschen so viel Geld und so viel Material für die Ukraine stellen, dass ihr Wort wieder Gewicht hat. Das heißt, wir machen jetzt plötzlich Weltpolitik.
Ist das nicht irre? Das ist doch wirklich, Sie sind echt so rührend. Was meinen Sie, wie lange können die Ukrainer auch mit allem deutschen Geld der Welt Krieg führen, wenn die Amerikaner wirklich ihre Unterstützung zurückziehen? Dann ist sofort vorbei, das wissen Sie auch. Ohne die amerikanischen Waffen und die amerikanischen Satelliten und übrigens ohne die amerikanische Kommunikation von Elon Musk sind die Ukrainer, da muss ich jetzt nicht mal ein Militärexperte sein, das will ich nämlich auch gar nicht sein. Sofort raus aus der Sache, hören Sie doch auf, das sind doch Omnipotenzfantasien. Was ist denn mit Ihnen los? Kommt das irgendwie so vom Herbst oder vom nahenden Weihnachtsfest? Wir machen wieder Weltpolitik. Wie finden Sie das, Augstein? Weltpolitik aus Berlin. Ja, ich finde es gerade mal lächerlich, ehrlich gesagt. Das finde ich. Abgesehen davon wundert mich das ein bisschen, dass Sie jetzt hier so stark in dieses Thema einsteigen. Denn materiell, inhaltlich unterscheiden sich die jetzt im Umlauf befindlichen Vorschläge ja gar nicht so stark von dem, was schon die ganze Zeit geredet wurde, was Putin ja schon längst hätte haben können, wenn er gewollt hätte, was er aber gar nicht gezogen hat. Denn wie wir hier schon ein paar Mal festgestellt haben, der Friedensfürst Wladimir ist gar nicht so ein Friedensfürst das und ist, offensichtlich will er gar keinen Frieden.
Das, lieber Kollege Augstein, ist mein Text.
Ja, aber die Zeit
Ihr Text war, dann, nee, man muss nur richtig mit ihm reden.
Ist interessant.
Daraufhin habe ich sie mitunter zärtlich das Sarah wir. Genannt.
Ja, das hatten wir aber schon. Also, da waren wir jetzt alle mal weiter. Jetzt atmen Sie mal tief durch und kommen Sie mal in der Realität an. In der Gegenwart. Putin hätte das alles schon haben können. Und jetzt mal Spaß beiseite. Ich frage mich, warum steht das jetzt in den Diensten? Warum wird das jetzt kolportiert, dass in Istanbul zwischen Herrn Witkow und seinem russischen Gegenpart diese Sachen besprochen worden sein? Warum wird das jetzt kolportiert, wenn wir ja schon wissen, dass Putin das bereits hätte haben können und es schon nicht wollte? Das irgendwie checke ich das nicht.
Naja, zwei Antworten. Erstens, Donald Trump braucht eine Ablenkung von den Epstein-Files. Das ist jetzt die Verschwörungstheorie, aber vielleicht ist sie gar nicht so falsch. Ich weiß es nicht, egal.
Finde ich gut, dann stopp.
Stopp.
Guter Punkt.
Teil B, Antwort B ist, natürlich kann es sein, dass auch Wladimir Putin erkennt, ich hätte zwar diese Lösung bzw. dieses Angebot, das ja aus Sicht der Ukrainer schlimm und katastrophal genug ist, schon vor 6 Monaten haben können. Damals glaubte ich aber, ich kann Kiew erobern. Vielleicht glaubt er das heute nicht mehr, weil zum einen ihm nun mit den ganzen Sanktionen, an denen ja in Teilen nun auch die Amerikaner richtig teilnehmen, der Saft ausgeht. Weil er erkennt, dass selbst mit maximaler Anstrengung, totaler, wie soll man sagen, Vernichtungsbereitschaft seinen eigenen Soldaten gegenüber, er nicht wirklich vorankommt, nur auf minimalen Schritten. Also er erkennt, dass das Angebot hier möglicherweise doch das Beste ist, was er kriegen kann. Ja. Wäre eine rationale Herangehensweise
von
einem Mann, der nicht, die ganze Zeit lang zumindest, nicht sehr rational war. Aber könnte ja sein, dass das ihn für einen Moment lang doch noch erfasst, ein bisschen
würde ich hoffen,
vernünftig zu werden.
Ich würde es hoffen und ich hoffe, dass dann die Europäer so klug sind, beizudrehen und einzulenken und anzuerkennen, dass das immer noch der beste Deal ist, den wir alle hier kriegen können, in der Realität, den wir leben. Ich fürchte nur, das wird so gar nicht mehr sein. Ich glaube, dass sozusagen die Rationalität, auf die ich gehofft hatte, bei den Russen, dass die vielleicht gar keine treibende Kraft mehr ist und dass Putin vielleicht in so einer Situation inzwischen ist, dass er gar nicht mehr vor und zurück kann und deshalb diese Art von Zugeständnissen schon gar nicht mehr wertschätzen kann, weil er sozusagen sein Land gar nicht mehr in eine Friedenssituation zurückführen kann, weil das Land sich bereits so weit,
natürlich, Sie haben recht,
hineingelebt und gewirtschaftet und korrumpiert hat in diese Kriegssituation, die natürlich leichter durchzuhalten ist auf eine perverse Art und Weise als der Frieden, weil dann kommen nämlich alle Leute zu sich und sagen, was ist hier eigentlich mit unseren Krankenhäusern, Straßen und wo sind überhaupt unsere ganzen jungen Männer geblieben?
Und dann haben sie ein paar Fragen. Und mir scheint eine Antwort darauf klar zu sein. Wenn der Krieg endet, endet auch die Amtszeit bzw. das Regime Wladimir Putins. Und das hält ihn natürlich eher beim Krieg, als dass er davon ablässt. Aus eigenem Überleben und aus eigenem, wie soll man sagen, Selbstschutzinteresse auch. Ich habe aber eine moralische Frage an Sie, Kollege Augstein, vielleicht zum Ausstieg aus diesem Podcast. Wir stellen ja fest, gehört auch zur Ukraine, dass die Zahl der jungen Männer zwischen 18 und 25, die nach Deutschland kommen, und zwar vollkommen legal, aus der Ukraine, nicht der Wehrpflicht dort unterliegen, stark steigt. Also in Berlin hat es ein Niveau erreicht, dass die Stadt Berlin, das Land Berlin, seit 2023 nicht gesehen hat. Und irgendwie ist natürlich klar, die machen nichts Illegales und die Deutschen, Deutschland, die Behörden, geben ihnen derzeit noch Bürgergeld. Demnächst wird es also Bewerberleistungsgesetz sein, das ist dann 100 Euro weniger, aber immerhin, sie alimentieren sie und unterhalten sie und bieten ihnen vielleicht sogar einen Einstieg in das hiesige Arbeitsleben, wenn sie das wollen, bislang wollten nicht so rasend viele. Und ich frage mich, ist das eigentlich okay?
Ja gut, hören Sie doch, Sie sind auch so lustig. Reden Sie doch Klartext, Mann. Sie sind der Meinung, es ist nicht okay, sonst würden Sie doch die Frage nicht so verschwurbelt vortragen.
Nein, das ist jetzt unfair.
Beziehen Sie doch mal eine Position.
Nein.
Fragen Sie sich doch selber, finden Sie es okay oder nicht? Fragen Sie sich das doch.
Ich habe noch keine abschließende Meinung dazu. Das ist ja gut, der Punkt, weshalb ich Sie frage.
Ja, aber das wissen Sie doch. Ich bin gegen den Krieg und ich finde, wir sollten uns über jeden einzelnen Mann oder Frau freuen, die sich dem Krieg entziehen. Ich bin der Meinung, wir sollten jeden Russen hier aufnehmen, der sagt, ich möchte nicht an diesem verbrecherischen Krieg teilnehmen.
Ich glaube, das tun wir.
Weiß ich nicht, ob das für die, ich glaube, es ist schwierig für die hier überhaupt reinzukommen in das Land, aber egal. Ich finde, wir sollten das tun. Jeder Mann oder Frau, die nicht an diesem Krieg teilnehmen, verkürzen den Krieg auf die eine oder andere Weise. Insofern bin ich natürlich dafür. Außerdem bin ich eh dafür, dass das Individuum das Recht hat, sein Leben zu retten. Das ist übrigens, glaube ich, das ist sozusagen das ursprünglichste Recht sozusagen, mit dem wir alle auf die Welt kommen, das kann man niemandem nehmen, sein Leben und seine Freiheit zu retten und zu schützen, für sich selber auch, finde ich vollkommen okay. Also ich finde, ich würde das immer machen. Ich würde nie über so jemand moralisch urteilen. Ich finde, dass wir ihm den gleichen Schutz und die gleiche Fürsorge schuldig sind, wie jedem syrischen und afghanischen Bürgerkriegsflüchtling, na klar.
Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass wir der Ukraine es schwerer machen durch die Aufnahme, sehr freiwillige und offenherzige Aufnahme dieser jungen Menschen, es der Ukraine schwerer machen, sich zu verteidigen? Und wenn dem so wäre, dann passt das doch nicht zu unserer ansonsten ja massiven Unterstützung eben dieser Verteidigung der Ukraine.
Ich glaube, dass, also die Frage finde ich berechtigt und ich finde, dass man sie sich nicht zu leicht machen sollte. Man sollte sie weder von einer hohen moralischen Warte aus wegwischen, noch sollte man sie irgendwie so polemisch versuchen zu beerdigen, sondern man sollte diese Spannung, die zwischen diesen beiden verschiedenen Positionen besteht, aushalten. Das ist eine Sache, die wir ganz oft haben. Wir haben ganz oft auch im Rechtssystem oder im privaten Leben einen Konflikt zwischen verschiedenen gleichermaßen berechtigten Ansprüchen. Auch Grundrechte, die im Grundgesetz verbrieft sind, können miteinander in Konflikt stehen. Da würden Sie ja trotzdem nicht sagen, dass wir aber das eine Grundrecht deshalb über Bord werfen, sondern man sagt irgendwie, da ist ein Spannungsverhältnis und man muss es von Fall zu Fall aushalten. Ich bin zum Beispiel in meiner Bewertung der Meinung, ja, wir können beides machen. Wir können die Ukraine unterstützen in ihrem Krieg gegen Russland und trotzdem dem individuellen Wehrflüchtling hier auch zur Seite stehen. Das ist, halte ich beides für eine, ehrlich gesagt, sorry, für eine menschliche Pflicht.
Augstein, wie es in jeder guten, aber auch in jeder schlechten Konferenz heißt, das nehme ich jetzt mal mit und wir machen noch eine Runde.
Nein, stopp, ganz kurz, bevor Sie jetzt rausgehen wollen. Wir waren jetzt gerade bei der Ukraine, aber über den Elefanten im Raum haben wir nicht geredet. Diesen irren, total wahnsinnigen, durchgeknallten Korruptionsskandal mit der Verbindung, dass Selenskyj, ja, der große Held, der Held Selenskyj im Sommer diese ganzen Staatsanwälte alle absägen wollte, die jetzt seinen besten Freund irgendwie so weggeschossen haben, weil nach dem öffentlichen Aufschrei er sozusagen das Gesetz kassieren musste, sagen, okay, die Staatsanwälte können weitermachen. Schwupp, ein paar Monate später irgendwie so seine ganze Kamarilla alle weg, weil die einfach korrupte Arschgeigen sind. Ich meine, spielt irgendwie für unser Thema auch schon irgendwie so eine Rolle. Weil Sie reden immer von dem ganzen Geld, was wir da hingeben. Wissen Sie was? Ich finde, wir sollten das Geld lieber ukrainischen Wehrflüchtlingen geben, als irgendwie den korrupten Millionärsfreunden von Herrn Selenskyj.
Absolut, Sie haben vollkommen recht. Und das Schöne ist, da werden Sie noch eine richtig große Aufgabe bekommen, wenn Sie das wirklich machen. Wenn Sie nämlich Herrn Selenskyj sagen, so jetzt dich unterstützen wir nicht mehr, weil du hast ein paar Freunde mit ziemlich klebrigen Fingern gehabt. Und darum unterstützen wir dich nicht mehr. Dann übernimmt Wladimir Putin die Ukraine, zumindest jene großen Teile, die er gerne hätte. Und was passiert dann? Dann kriegen wir nämlich nicht nur Wehrflüchtlinge. Dann kriegen wir noch ein paar Millionen anderer Flüchtlinge, die wir aufnehmen müssen,
mir geht's
weil man
um was
in diesen Regionen der Ukraine nicht leben kann, normaler Mensch, wenn die Russen sie übernommen haben. Ja. Fragen Sie mal die Leute, die da leben.
Darum geht es mir aber gerade gar nicht. Mir geht es um was anderes. Mir geht es darum, dass dieses Land in die EU rein will und wir überschütten es mit Geld und wir haben Selenskyj. Es gibt Hagiografien, seine Frau, er ist ein Heros unserer Gegenwart. Und in Wahrheit ist halt auch ein ganz normaler Typ mit echt ziemlich miesen Freunden, der offensichtlich sozusagen unter dem Druck dieses Krieges in so eine Art autokratische Bunkermentalität sich da hineingearbeitet hat und da nicht mehr rauskommt. Und ehrlich gesagt wird das langsam zum Problem. Und ich finde, dass diese Europäische Union, die sich ja nun wirklich sehr väterlich und mütterlich um den Mann kümmert, ihn mal beiseite nehmen sollte und sagen sollte, pass mal auf, Volodymyr, vielleicht ist hier auch mal Schluss für dich. Vielleicht musst du mal in deinem eigenen Land mal doch Wahlen machen und Demokratie wieder gelten lassen, die wir hier angeblich ja so verteidigen. Damit eben nicht Putin kommt, muss vielleicht Selenskyj gehen. Verstehen Sie, was ich meine?
Das ist eine sehr, sehr steile These, die Sie durch nichts belegen können. Übrigens hat die EU Herrn Selenskyj beiseite genommen, gerade als es um die Frage ging, ob diese Antikorruptionsstaatsanwälte abserviert werden
vielleicht
können
zu spät
oder nicht.
Vielleicht war die EU mit ihm viel zu geduldig.
Ich weiß, kann schon sein, will ich mich gar nicht abschließend festlegen, möchte nur auf ihre eigene kleine Gedankenwelt zurückkommen und sagen, in der Tat muss man da was abwägen. Der ist bestimmt auch nicht 100% lupenrein, beziehungsweise seine Umgebung nicht. Das ist nicht gut, aber die Alternative, ihn nicht zu unterstützen, wäre verheerend. Und jetzt können Sie wählen, lieber Kollege Augstein, und schreiben zum nächsten Mal 100-mal an die Tafel, wir unterstützen die Ukraine.
Ja, man sollte immer gucken, wie lang der Level ist, mit dem man sich mit jemandem an den Tisch setzt. Und Sie denken mal darüber nach, was ich damit meine. Danke,
ja,
und tschüss.
Ja, ich fange an.